Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir haben am Anfang der Woche ja den Grand Slam-Titel von Alexander Zverev in unserer Dreierrunde schon ausgiebig besprochen und auch ein bisschen gefeiert. Wir wollen heute an dieses Thema anschließen, denn wir haben einen Gast, der kurz vor den French Open bzw. während der French Open ein Buch über Alexander Zverev rausgebracht hat. Und gerade der Titel, ja, ich glaube, der sorgt jetzt nach den French Open noch für ein bisschen mehr Diskussionsstoff. Er ist ein alter Bekannter der Sendung oder wie man heutzutage natürlich sagt, ein Freund dieser Sendung. Hallo, Daniel Mücksch.
Hallo, ich freue mich auch wieder bei euch zu sein. Ja, ich würde schon fast sagen, ein Freund des Hauses.
Ein Freund des Hauses klingt am besten richtig. Da hast du recht, ja. Du warst ja schon häufig bei uns, auch gerade dann, wenn du ein neues Buch geschrieben hast, weil wir dann auch ja die Person oder beim letzten Mal waren es sogar zwei Spieler mit Sinner und Alcaraz, dann jeweils diese Spieler als Schwerpunkt für uns hatten, ein bisschen tiefer eingetaucht sind, du ein bisschen was erzählt hast darüber, ja, wie dieses Buch entstanden ist. Und ich hatte es gerade schon gesagt, Alexander Zverev ist jetzt dein neues Thema gewesen, der Spieler, den du ganz intensiv beleuchtet hast. Aber bevor wir über Alexander Zverev sprechen, verraten wir nochmal den kompletten Titel, nämlich Alexander Zverev, der Unvollendete. Nun frage ich dich mal zum Einstieg, Daniel, als Sonntag das Finale in Paris vorbei war, hast du da kurzzeitig überlegt, na, vielleicht hole ich jetzt doch nochmal die Feuertonne raus?
Ja, es hat sich ja ein bisschen angedeutet über die Woche, muss man sagen, als dann Jannik Sinner raus ist oder Carlos Alcaraz gar nicht angereist ist, Djokovic ausgeschieden ist und Zverev in der absoluten Top-Favoritenposition war, da konnte ich mich ja schon ein bisschen darauf einstellen, dass es vielleicht so weit kommen könnte und der Unvollendete vollendet wird. Wir haben das Buch natürlich vor gutem Jahr, habe ich glaube ich gestartet, es zu schreiben, sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Und ich glaube, da kann man sicherlich sagen, war der Unvollendete wirklich noch unvollendet und hatte es ja auch die Wochen davor mit seinen doch dann relativ vielen Niederlagen gegen Jannik Sinner. Natürlich immer auf sehr hohem Niveau, er ist ja immer sehr weit gekommen, aber trotzdem hat er es ja genau da nicht geschafft, eben die Titel zu erringen. Ja, ich war so ein bisschen, nicht hin und her gerissen, aber natürlich wusste ich, dass dann solche Fragen kommen werden, wenn er den Titel holt. Ich habe danach auch ein, zwei Sachen selber geschrieben, wo ich erklärt habe, dass er für mich auf einer gewissen Art und Weise immer noch der Unvollendete ist und konnte mir da ein paar böse Kommentare auch dazu einholen, weil natürlich in dieser Feierlaune viele das noch nicht da in die Diskussion reingehen wollten und da irgendwie so ein deutsches Neidgehen ausmachen wollten oder etwaiges. Aber letztlich glaube ich, dass so ein bisschen unvollendet ist er für mich immer noch. Und deswegen war die Wut, die Angst gar nicht so groß, weil ich natürlich wusste, dass es erstmal natürlich den Fokus sehr, sehr stark auf ihn lenkt. Und das hat er natürlich auch sportlich verdient. Aber das hat er ja auch mit meinem Buch verdient, würde ich sagen. Und wie und ob er unvollendet ist, ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren.
Richtig, das werden wir machen. Wann wurde dieser Buchtitel denn festgelegt überhaupt? Also war das von Anfang an schon klar, als dieses Projekt gestartet ist, dass quasi das der Arbeitstitel ist und nachher auch eigentlich auf dem Buchcover so draufstehen wird?
Ja, genau. Das war eigentlich von Anfang an klar, weil es sich ja auch diese Storyline ja bei ihm durch die Karriere schon relativ stark zieht. Aber Diskussionen gab es während des Prozesses schon. Also ich habe auch mal schon auch angemerkt, dass es ja schon sein kann, dass er den Grand Slam-Titel oder vielleicht sogar mehrere zwischenzeitlich gewinnt. Und wir hatten auch mal einen anderen Titel. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein, zwei Covers im Netz zu finden, die wir dann auch überlegt hatten zu bringen, aber das war dann, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich vom Titel. Ich überlege gerade genau, wie er war, ich war auch mit Un irgendwas. Auf jeden Fall war es auch etwas, was in die gleiche Richtung geht und deswegen dann keine große Änderung vollbracht hätte. Und deswegen, sagen wir mal so, es war allen Beteiligten klar, mir auch, dass eine gewisse Gefahr sozusagen in dem Titel liegt. Aber ich bin trotzdem weiterhin happy mit dem Buch, mit dem Titel. Und ja, wie gesagt, die Unvollendetheit, die kann man natürlich bei ihm weiter sehr, sehr ausführlich diskutieren.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch, denn wir hatten am Montag ja auch drüber gesprochen, als Tobi, Henrike und ich aufgenommen haben, wo ich gesagt habe, ich war eigentlich für ihn am Ende ganz froh, dass er über 5 Sätze gehen musste, weil wenn er jetzt gegen Kobolli 6-1, 6-2, 6-1 gewonnen hätte im Endspiel, dann hätten sie da alle gestanden und gesagt, naja gut, den hat er sich ja ein bisschen ergaunert, diesen Grand Slam-Titel, weil Carlos Alcaraz und Jannik Sinner waren ja gar nicht da. Und ich würde mal denken, dass das bei dir so in die Richtung wahrscheinlich abzielt auch.
Ja, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Natürlich, und das muss man ja auch da vorne wegstellen, ist es natürlich eine unglaublich starke Leistung. Ne? Eine Leistung, von der jeder von uns Hobbyspielern, ambitionierten Hobbyspielern nur träumen kann. Und da soll das auf keinen Fall schmälern. Ne? Es wird einem ja dann schon immer ein bisschen unterstellt, man würde etwas ihm nicht gönnen oder so. Ich gönne das Alexander, das wäre total, er hat das verdient. Er hat durch seine Hartnäckigkeit und auch die Favoritenbürde dann angenommen und hat das Turnier dann wirklich verdient gewonnen. Eine unglaublich großartige sportliche Leistung. Also das muss man, finde ich, immer wieder voranstellen, weil das wirklich auch verdient hat. Aber natürlich, ich glaube eben schon, dass das war halt eine einmalige Chance für ihn, jetzt den Grand Slam-Titel zu gewinnen. Erinnert schon ein bisschen natürlich an die US Open gegen Dominic Thiem im Finale, wo er es ja dann nicht geschafft hat, wo er trotz 2-0 Satzführung dann den Titel an Dominic Thiem abgeben musste. Und Dominic Thiem war ja danach auch nicht mehr sehr nah dran, den Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und er hat einfach damals eher die Gunst der Stunde genutzt. Und die hat Alexander Zverev jetzt genutzt. Wenn man sich aber natürlich die Wochen vorher anschaut, und da war natürlich der Titel wirklich irgendwann schon brutal gerechtfertigt, wie er da dann gegen die Halbfinals oder Finals gegen Jannik Sinner gespielt hat, dann war er ja da wirklich zum Teil wirklich chancenlos. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Da war einfach ein extremer Gap zu sehen zwischen Sinner und Zverev. Auch zum Zverev, dem Rest auch. Also das sicherlich, wie gesagt, da gibt es auch, da gibt es natürlich dann auch ein Gap. Aber Sinner, ein fitter Alcaraz, die spielen dann doch in einer anderen Liga. Und das muss man dann, glaube ich, einfach auch realistisch konstatieren, dass ein Grand Slam-Titel bei einem Turnier, wo ein topfitter Sinner, ein topfitter Alcaraz mitspielen und er diesen holt, dann doch noch auch mal einen anderen sportlichen Wert hätte. Und das habe ich versucht auch immer zu sagen. Ich glaube, dass das trotzdem ja der Anspruch von Alexander Zverev ist. Ne, er ist, seitdem er in den Kindestagen, Jugendtagen, da habe ich mich sehr intensiv mit mir auch beschäftigt, er war immer das Ausnahmetalent. Das war für alle wirklich klar. Da nicht die Frage, wann, sondern nur wie viele Grand Slam-Titel er gewinnt. Und ich glaube, dass er immer die allerhöchsten sportlichen Ansprüche gehabt hat und auch seine Familie die gehabt hat. Und deswegen glaube ich, dass er das im Inneren natürlich auch noch als Ziel hat. Er hat ja jetzt ausgegeben, er will nochmal die Nummer 1 werden. Das geht ja jetzt so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Nummer 1 kann er nur werden, wenn er besser als Sinner und Alcaraz ist. Und ich glaube auch, dass es wirklich ihm nochmal die Krone top aufsetzen würde, wenn er dann ein Grand Slam Turnier gewinnen sollte, indem er einen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf dem Weg dahin schlägt und bestenfalls sogar beide.
Dann, du hast gerade schon seine Familie erwähnt. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage sogar, die jetzt viele interessiert, weil du natürlich für das Buch sicherlich mit vielen Leuten gesprochen hast. Hattest du auch einen Zugang zu seiner Familie? Weil gerade der, das wurde jetzt ja auch in den Wochen von Paris irgendwie nochmal klar, ja, sehr abgeschottet ist, sehr für sich ist. Alexander Zverev sich sowieso selber auch sehr abschottet. Oder hattest du sogar auch zu ihm selber persönlich Kontakt für das Buch?
In den letzten Jahren ist das natürlich schwieriger geworden. Da ist er auch ein bisschen eine andere Strategie eingezogen, seitdem er sich da doch die Kooperation mit Sport 5 sehr intensiv eingegangen ist. Aber davor war es doch immer wieder möglich, auch Zugang zu ihm zu haben. Zu Mischa hatte ich eigentlich auch immer mal einen ganz guten Draht und der war auch immer erreichbar. Der war per Handy erreichbar, man konnte mit ihm quatschen. Manchmal war da war man sogar erstaunt, wie schnell das ging, wie schnell da Rückmeldungen kamen von ihm. Und manchmal hat es da wirklich auch sehr, sehr lang gedauert. Also das war so ein bisschen unstetig. Aber gerade München, wenn sie hier in München vor Ort waren, da hatte ich schon die Möglichkeit, mit eigentlich ja schon der ganzen Familie letztlich zu sprechen. Und auch, ich erinnere mich noch sehr genau, das ist auch mit der Einstieg in das Buch, als er in München gelandet ist, nach seiner Goldmedaille in Tokio, hat auch alles ein bisschen länger gedauert. Und da konnte ich sehr lange sprechen, zum Beispiel mit seinem Vater vorm Terminal, der da auch auf ihn gewartet hat. Und ja, das deswegen, also fand ich unglaublich sympathisch, unglaublich nett, sein Vater. Und es war unglaublich, wie erleichtert er auch war. Und da habe ich das erste Mal wirklich auch dieses bisschen mürrische Bild, das man von ihm hat, wenn man ihn da in der Box sieht, der Vater, der ja wirklich dann auch sehr, sehr sparsam mit seinen Emotionen ist und ja, vielleicht auch manche dann ein bisschen unsympathisch, unnahbar wirken mag, das hat sich für mich da überhaupt nicht bestätigt. Also den fand ich wirklich, und muss ich wirklich sagen, bis heute, bin ich ihn nach ein paar Mal getroffen, so wenn ich so die Familie beschreiben sollte, ist es wirklich ein sehr, sehr zugänglicher, sehr, sehr netter Mensch. Und da gab es schon immer wieder die Möglichkeit, da Zugänge zu haben. Bei den Zverevs ist es am besten, man hat sie direkt. Also man versucht nicht, am besten trifft man sie, wie dann bei den BMW Open auf der Anlage von Iphitos, über Anfragen, über das Management. Also das Management macht ja der Mischa mit dem Sergej Bubka Junior zusammen, oder dann auch viele Anfragen laufen dann halt auch über diese Kooperation mit Sport 5. Dann wird es schwieriger. Also da wird er wirklich sehr abgeschottet und will dann, glaube ich, da sich sehr rausziehen, aber wie gesagt, direkten Zugang gab es immer wieder und ich glaube, so konnte ich mir dann schon ein ganz gutes Bild von diesem ganzen Familienclan machen.
Wie bist du dann denn vorgegangen? Also bist du mit einem Fragekatalog hin und hast die abgearbeitet oder ging es dir dabei vielleicht mehr so aus dem lockeren Gespräch heraus, die Informationen zu ziehen und ja, damit vielleicht auch aus deiner Sicht ein bisschen weniger, ich sag mal jetzt, mit einer Grundidee überhaupt ranzugehen, was nachher wirklich in dieses Buch kommt.
Nee, genau, das war schon auch die Idee war schon immer, das eher locker zu machen, ohne einen Fragenkatalog. Ich glaube, wenn es dann zu offiziell wird und man irgendwie Fragenkataloge hin und her schickt, ich glaube, dann machen nicht nur die Zverevs, ich glaube, da machen viele per se zu, weil es dann schon was so sehr Formelles hat. Und deswegen war schon der Versuch, so nebenbei nach dem Training, bei Iphitos oder in Hamburg war ich auch mal bei ihnen oder wie gesagt am Flughafen, einfach so nebenbei Gespräche mit ihnen zu führen. Natürlich, das ist ja immer auch dann Usus, natürlich kannte man sich dann irgendwann auch, man kann jetzt nicht so nebenstellen und so tun, als wäre man jemand von der Straße und die wissen nicht, dass sie gerade mit einem Journalisten reden oder so. Und die wussten zum Beispiel auch über das Projekt des Buches auch jetzt schon im Vorfeld lange Bescheid, also haben natürlich auch direkt gefragt, ob sie sozusagen aktiv selber mitwirken wollen, das gehört irgendwo auch immer dazu, das habe ich bei den letzten, glaube ich, auch schon aber gesagt. Letztlich bin ich manchmal froh, dass die dann manchmal nicht mitmachen, weil bestimmte Sachen dann im Buch eben doch auch vorkommen. Wenn man zu viel absprechen muss mit jemandem, der sozusagen seine eigene Worte sich wiedergeben lässt, dann hat er natürlich oft auch zu viel Einfluss auf den Inhalt. Und das muss man natürlich dann schon auch sagen. Alexander Zverev hat ja auch viele Nebengeräusche neben des Platzes auch gehabt, über die er nicht so gerne redet. Das hat man ja auch gestern oder vorgestern noch mal erlebt, wie er das Interview mit der El Keep abgebrochen hat, was sie wohl im Auto geführt haben, als die Frage auf die Vorwürfe der häuslichen Gewalt kam und er wirklich da, glaube ich, ganz knapp geantwortet hat und das Interview sofort beendet hat. Das wäre zum Beispiel völlig klar gewesen, dass ich, wenn Familie Zverev sozusagen aktiv mitgemacht hätte bei dem Buch, dass ich dann das hätte völlig aussparen müssen und das wäre, das hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, dann hätte ich echt Bedenken gehabt, dass das Buch auf den Markt kommen kann, weil es eben auch zu diesem, neben diesen sportlichen großen Erfolgen, die er jetzt ja nochmal in einem anderen Maße errungen hat, aber auch dazu zu ihm gehört und ich finde, ich hätte ein ungutes Gefühl gehabt, wenn man zum Beispiel diese Kapitel hätte vollkommen aussparen müssen.
Wenn ich jetzt im Regal, also sogar auch unabhängig von seinem jetzigen Titel, den Titel gesehen hätte, Alexander Zverev, der Unvollendete, dann erwarte ich natürlich im Buch eine Antwort darauf, warum er eigentlich unvollendet ist. Also ich meine jetzt gar nicht faktisch, sondern warum es halt so ist, wie es ist. Also es wird dafür ja Gründe geben. Kannst du da so zwei, drei Punkte nennen, wo du für dich aus dem Projekt rausgezogen hast, ja, das war der Grund, warum er unvollendet war, beziehungsweise halt jetzt aus Sicht dieser Woche so lange auf diesen Grand-Slam-Titel warten musste?
Ja, ich glaube, da würde ich schon als erstes auch ins Feld führen, was die letzten Tage auch schon intensiv diskutiert worden ist, positiv diskutiert worden ist, ist natürlich seine Diabeteserkrankung, die, glaube ich, da schon auch eine große Rolle spielt. Ne? Man darf nicht, dann schon auch nicht vergessen, wie er dieses Jahr durch die French Open gegangen ist, bis zum Finale, letztlich auch im Finale. Cobolli war ja noch kein Top-10-Spieler. Zum Zeitpunkt des Finales hat er keinen einzigen Top-10-Spieler geschlagen auf dem Weg dorthin und war natürlich extrem kurz, in Anführungszeichen kurz, im Vergleich zu anderen auf dem Platz und konnte natürlich dadurch Kräfte sparen. Und ich habe im Buch mit einem Professor gesprochen, eigentlich die Koryphäe, was so diese Forschung und auch die Behandlung zu Diabetes und Spitzensportler, Weltklasse-Sportlern angeht. Der hat mit dem, da ist auch wirklich ein langes Interview in dem Buch mit ihm drinne, der auch Alexander Zverev mit ihm in Kontakt gewesen ist und der bei ihm war, der natürlich da aufgrund von Arzt- und Patientengeheimnissen nur so Sachen nicht sozusagen ins Detail in die Krankenakte von Alexander Zverev gehen konnte, aber der mir schon gesagt hat, dass diese Aussetzer, die er gehabt hat, immer mal wieder dann in entscheidenden Situationen, dass das schon typisch ist für die Symptome, die man hat, wenn man Diabetes als Spitzensport, Leistungssport betreibt. Und diese Konzentrationsaussetzer, der Leistungsabfall und auch dann teilweise die mangelnde Aggressivität, die er dann auch immer wieder gehabt hat, das könnte er sich schon vorstellen, so hat er es formuliert im Buch, dass das auch wirklich dann mit der Diabeteserkrankung zu tun hat. Und auch dieses, was ich auch spannend fand, was ich nicht wusste, ist auch, der meinte, der Tennissport an sich ist natürlich auch nicht so geeignet für Diabeteskranke durch die unterschiedlichen Schlafzonen immer wieder, durch die Zeitzonen, durch die immer reisen, weil die brauchen extrem eine klare Struktur, immer wieder die gleichen Routinen. Und Schlaf, der ist halt immer wieder gestört bei Tennisspielern, wann sie wie, wo überhaupt im Turnier angesetzt sind, wie lange sie schlafen, wo sie hinfliegen müssen, wann sie trainieren. Also er meinte, dass zum Beispiel ein Fußballprofi in der Bundesliga per se viel bessere Voraussetzungen hätte, weil der weiß wann er Training hat, der weiß, wann er zu Hause ist, der weiß, wann er schlafen kann. Also der kann das viel, viel besser planen. Und das ist für Alexander Zverev natürlich sehr, sehr viel schwieriger gewesen. Deswegen glaube ich, dass die Diabeteserkrankung bis dahin auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat. Und dann müssen wir ein bisschen hypothetisch nochmal werden. Ich glaube halt, wenn er noch ein, zwei wirklich so extrem anstrengende Matches gehabt hätte, was er ja auch die Jahre vorher immer mal gehabt hat, bei den French Open, weiß ich nicht, ob er auch die letzten Milliliter Benzin noch im Tank gehabt hätte, um im Finale dann den fünften Satz zu gewinnen. Ich glaube, das war für ihn auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass er da die Kräfte ein bisschen sparen konnte in den Rollen davor und in den Runden davor. Und natürlich dann, weiteres würde ich natürlich dann auch irgendwann die psychische Situation von ihm sehen, dass er irgendwann in diesen Teufelsstrudel reingekommen ist. Ne? Wenn man irgendwann hat er, glaube ich, selbst geglaubt, dass er der Unvollendete ist. Und ich glaube, dieses Team-Match hat auch wirklich einen Knacks bei ihm ein bisschen so verursacht. Und ich glaube, dass er da immer wieder Probleme hatte, wirklich an sich in entscheidenden Situationen zu glauben. Das ist aber immer das Paradoxe bei Alexander Zverev, dass man auch in den Phasen, wo er immer wieder unvollendet gewesen ist, verloren hat, dass er ja trotzdem teilweise Nummer 2 der Welt war, ATP-Weltmeister geworden ist, olympisches Gold gewonnen haben. Also man spricht ja weiterhin auf so einem krassen, krass, krass hohen Niveau. Aber da, gerade dieses Grand-Slam-Tennis, glaube ich, das hat bei ihm irgendwie, das saß wirklich tief im Kopf drin und hat er, glaube ich, schwierig ausbekommen.
Ja, plus dann halt, ne, den Punkt hast du gerade gemacht, die Diabeteserkrankung, weil du da natürlich auch nochmal Best of Five spielst. Also der Körper natürlich auch im Match selber nochmal mehr belastet wird.
Total, absolut, ja.
Ich sehe uns halt früher auch immer noch alle sitzen, wie wir uns, ich glaube auch zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, dass es diese Diabeteserkrankung gibt. Ja, da schon immer, ich sag mal, aus Fansicht ein bisschen beschwert haben, dass er halt zu viel Zeit auf dem Court verbringt. Und da habe ich jetzt gerade auch die Tage nochmal dran gedacht, so zurückgedacht an seine so ersten 5, 6 Jahre auf der Tour, wo er teilweise in der ersten Runde gegen Spieler über 5 Sätze gehen musste, wo man dachte, das kann doch gar nicht sein. Wenn man das aber, finde ich, jetzt einordnet mit dieser Krankheit, macht das alles viel mehr Sinn, finde ich. Weil er ja quasi auch wahrscheinlich lernen musste, über die Jahre mit der Krankheit als Profi umzugehen. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenschritt gewesen.
Man könnte natürlich andersrum ein bisschen sagen, er hätte natürlich auch früher sein Spiel ein bisschen umstellen müssen, weil er kannte die Krankheit ne? Also sozusagen, dass er früher vielleicht ein bisschen mehr auf die kürzere Punkte geht, ein bisschen mehr nach vorne, Er hatte sehr, es war ja immer oft seine Strategie, dass er sagt, ja, heute nach vorne läuft es sogar nicht so richtig, ich stelle mich hinten und gewinne die Matches durch die Beine. Was er ja konnte, was er ja kann. Er hat eine unglaubliche Fitness, aber natürlich hat sich das im Laufe von vielen, gerade den Grand Slam Turnieren, dann eben bemerkbar gemacht, dass er dann zum Schluss eben nicht mehr die Power hatte.
Ja, absolut. Was war so bei der Recherche für dich eines der vielleicht besonderen Informationen oder besonderen Geschichten, die du rund um Alexander Zverev gehört hast, wo du vielleicht gesagt hast, so Wahnsinn, also da habe ich noch nie von gehört. Das ist quasi eine Perle in diesem Buch.
Das war für mich schon, wie die Familie Zverev letztlich nach Deutschland, nach Hamburg gekommen ist. Natürlich hat er mal gesagt, hat man immer wieder mal so ein bisschen kurz gelesen, aber wie es genau passiert ist, also welchen Stellenwert die Eltern im Tennis in der UdSSR gehabt haben, hat man so ein bisschen gehört, aber auch das, wie gut sie wirklich waren und dass er wirklich seine Mutter wirklich, sagen viele, Top-20-Spielerin letztlich war in der ehemaligen UdSSR. Und welche Rolle, komme ich gleich nochmal genauer drauf, seine Mutter auch in der Tenniserziehung von Alexander Zverev gespielt hat. Das war mir nicht so klar. Aber gerade, also ich bin da im Zuge meiner Recherche auf einen, ja, ich muss leider ein bisschen sagen, recht einen leicht zwielichten Mann aus Hamburg gestoßen, der aus der Ukraine, also damals ja auch UdSSR, aber der aus der heutigen Ukraine stammt und der sich darauf spezialisiert hatte, gute Ostblock-Sportler, hauptsächlich aus Russland, gerade in dieser Umbruchzeit nach Deutschland zu holen und sich das natürlich dann auch hat bezahlen lassen. Und da gibt es, ich glaube, Cherkasov, also es gab 4, 5 andere auch, die er sozusagen nach Deutschland geholt hat, um dass sie dann da in der Bundesliga spielen, Tennis, aber eben auch Boxer zum Beispiel, also er war da relativ flexibel und da und dieser Herr hat sich eben auch um Familie Zverev gekümmert und hat sie dann nach Hamburg geholt und hat sie dann da zunächst in so einem Vorort von Hamburg hat er da als Trainer gearbeitet, der Vater, und hat dann da auch Mannschaft gespielt. Ich glaube, es war Regionalliga am Anfang, hat da alles ganz, ganz glatt und hoch gewonnen, der Vater, und sind dann ja dann irgendwann auch, weil er aus Hamburg stammte dann nach Hamburg in den Verein gegangen, und ist mir schon aufgefallen, dass auch egal, mit wem man geredet hat, es wurde dann nicht mehr so gerne über diese Person geredet, wie genau die Umstände sozusagen gewesen sind. Ich sag mal, unter welchen Bedingungen man rüberkommen durfte, was man demjenigen bezahlt hat, was er besorgt hat. Der Herr da, der aus der Hamburger Halbunterwelt, saß zwischenzeitlich auch mal irgendwie 4, 5 Jahre im Gefängnis und hat es nichts mit Familie Zverev zu tun gehabt, aber auf jeden Fall habe ich so ein paar ganz alte Artikel aus der Tenniszeitung gefunden, da waren sie auch nochmal zusammen abgebildet, aber dann ist mir wirklich mal aufgefallen, dass man immer von Helfer, von einem Freundeskreis gesprochen hat, jemand von der Familie Zverev diese Phase beschrieben hat, aber dass es, wie es sozusagen genau abging, das glaube ich, da hatte ich sehr stark den Eindruck, dass man da nicht mehr ins Detail gehen wollte, von beiden Seiten nicht mehr, und dieser Alltag, wie sozusagen der Alltag damals in dieser Tennisfamilie gewesen ist, war mir schon klar, dass Tennis eine große Rolle spielt, aber wie das organisiert gewesen ist. Ich habe dann mit Clubmitgliedern aus Hamburg gesprochen, wie die das erlebt haben damals und so. Und der Mischa war ja dann relativ schnell viel mit dem Vater unterwegs gewesen, auf Turnieren gewesen. Und da hat er gerade so die Grundausbildung, wie ließ man nennen, viel die Mutter mit Alexander gemacht. Und sozusagen, das war mir auch nicht so ganz klar gewesen, dass sozusagen die Technik und letztlich auch die Rückhand auch zum Beispiel auch sehr, sehr viel bei der Mutter gelegen ist. Und ist ja schon, wenn man sich heute betrachtet, fällt es natürlich auch schon auf, dass das Mischer natürlich eine wirklich andere Technik hat. Gerade bei der Vorhand würde man wahrscheinlich sagen, relativ verhunzte Technik bei der Vorhand, dass er auch ganz anders spielt, ne? Dass er eine ganz andere Spielanlage hat wie sein jüngerer Bruder. Und sozusagen, wer dann welche Einflüsse auf die beiden Brüder gehabt hätte, das war mir ehrlicherweise nicht so klar gewesen.
Also kann man sagen, Mischa spielt eher wie sein oder wie der Vater und Sascha spielt eher wie Mama.
Genau. Der Vater galt auch als unglaublich starker Volleyspieler zum Beispiel, mit einem super Händchen, und genau, und die, und das ist, natürlich, der Vater spielt bei ihm wirklich, wirklich große Rolle. Bei Alexander hat man auch gesehen, dass er sofort auf ihn gelaufen, zu ihm gelaufen ist. Aber es gibt ja manchmal so, dass man innerhalb von Familien sagt, das ist eher so ein Mama und das ist eher so ein Papasöhnchen. Und letztlich ist es schon so bei den Zverevs, dass man sagen kann, der Mischa, auch durch die Zeit, die er gerade am Anfang so mit dem Vater verbracht hat, ist eher so das Papasöhnchen und Sascha ist dann eher so auf seine Mama fixiert.
Ja. Also eben sagte es, zwielichtiger Typ aus Hamburg, dachte ich erst, wir reden jetzt über Tobi, aber gut.
Ja, ich glaube, es kommt zeitlich nicht ganz hin.
Ja, da habe ich dann nämlich auch kurz überlegt. Also ich war dann doch ganz froh, dass er da nicht dran beteiligt war. Aber weil du auch gerade sagtest, du hast mit Clubmitgliedern zum Beispiel aus Hamburg gesprochen. Mit wie vielen Personen hast du insgesamt überhaupt gesprochen für dieses Buchprojekt? Kannst du das überhaupt überschlagen?
Ah, das ist bei diesen Tennisbuchprojekten, so diesen Leidenschaftsprojekten immer schwierig zu sagen, weil man ja ganz oft mit Leuten spricht, die wo man im Nachhinein erst weiß, dass es eigentlich für das Buch getaugt hat. Ich habe ein Beispiel gehabt, ich habe für das Buch mit Novak Djokovic gesprochen, mit einem heutigen Journalisten, dem Chefredakteur der Kieler Nachrichten, der damals mit Novak Djokovic auf dem Zimmer zusammen gewesen ist, in der Akademie von Niki Pilic. Und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben, weil ich wusste, das ist ungefähr gleich Alter. Ja, aber noch irgendwen, ich bin gerade auf das Recherchiere gerade, aber noch irgendwen guten Zugang zu den Zverevs hat oder so, weil ich wusste, dass er aus dem Norden kommt. Und dann sagte er so, naja, er wüsste jetzt keinen so richtig von außen, aber wir können nur sagen, dass er 2, 3 Jahre mit Mischa Zverev trainiert hätte. Und ich dachte auch so, okay, das ist ja dann doch ganz interessant, lass uns doch gerne nochmal telefonieren. Also das war ja dann auch sozusagen jemand, der dann auch letztlich für beide Bücher mir wertvollen Input gegeben hat und der mir auch dann für das wichtigen Input jetzt dann auch für das Buch von Alexander Zverev gegeben hat. Ich habe auch mit dem DTB mit vielen Leuten gesprochen oder auch hier vom Bayerischen Tennisverband. Ja, ich sitze ja hier in München, viele, die dann sozusagen auch Querverbindungen zu ihm hatten. Also das glaube ich, ja, ist wirklich schwierig, eine Zahl zu nennen, weil es, glaube ich, dann letztlich ist es dann das ganze Leben, wenn man Tennis mit so viel Leidenschaft macht, was dann schon für mich dann immer in so ein Buch einfließt.
Ja, also eigentlich wirklich gar nicht zu beziffern, hören wir dann draus.
Ja, genau. Wie gesagt, beziffern ist wirklich schwierig, weil es da wirklich, also was heißt beziffern? Die Vorkommen, 30 würde ich jetzt mal so schätzen, ne? Aber wie gesagt, da müsste ich jetzt wirklich erstmal explizit nachzählen.
Ja. Irgendwie auch verständlich, war klar, man muss ja einfach teilweise das Ganze erstmal, wie du es gerade mit dem Chefredakteur der Kieler Nachrichten beispielhaft, finde ich, erklärt hast, so ein bisschen anschieben auch oft, ne? Dass du dann irgendwie einen weiteren Kontakt bekommst und dann fällt der Person vielleicht irgendwie noch eine andere Person ein, die sagt, ach komm, die kann dir irgendwie auch noch was erzählen. Von
Ja,
daher,
genau so
ja.
ist das. Ich hatte zum Beispiel hier mit dem Pressechef des Bayerischen Tennisverbands, mit dem spiele ich ab und zu mal Mittagstennis, der mir dann auch, wo wir dann im Seitenwechsel mal drüber gesprochen hat und er mir gesagt hat, ja, aber er kennt beim DTB, der Trainer wäre damals für Alexander Zverev zuständig gewesen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, gib mir bitte mal seine Kontaktadresse, ich versuche da mal mein Glück. Also so über viele tausend Ecken hat sich dann ergeben, dass ich da dann halt mit jemandem reden konnte, der mir sozusagen den auch nicht immer ganz so einfache Beziehung der Familie Zverev zum Deutschen Tennisverbund ein bisschen genauer erklären konnte.
Nun hast du mit Alexander Zverev ja zum ersten Mal, also korrigier mich sonst gerne, aber eine Person porträtiert, die aus dem deutschen Tennis kommt.
Ja gut,
Du
Boris
hast,
Becker könnte man natürlich, würde ich
ja
jetzt auch
gut,
schon sagen,
Boris Becker
aber der
natürlich noch
natürlich.
als Legende, aber jetzt so von den
Ja,
Aktiven zumindest.
absolut.
Du hattest ja dein letztes Buchprojekt davor war ja Sinner Alcaraz. Davor gerade erwähnt, Novak Djokovic. Was mich da noch interessieren würde, wie war es denn in Sachen Rückmeldungen? Also kann man sich das jetzt auch so vorstellen, dass du doppelt so viele Rückmeldungen zu diesem Buch erhältst, eben weil es um einen deutschen Spieler geht? Oder würdest du sogar sagen, dass sich das eigentlich die Waage hält insgesamt?
Ja, natürlich jetzt mit dem French Open Sieg ist natürlich schon die Rückmeldung schon verstärkt, fällt natürlich schon auf. Und natürlich dann auch, wie wir ja am Anfang schon besprochen haben, mit den Nachfragen zum Untertitel. Und wie gesagt, ich habe ein, zwei Artikel danach geschrieben, die dann der ein oder andere nicht so verstanden hat oder anscheinend überlesen hat, dass ich doch auch sehr, sehr begeistert bin von dem sportlichen Erfolg. Aber trotzdem, da gibt es schon einige Rückmeldungen. Und jetzt beim Zverev, ein bisschen hat sich ja auch geändert oder verstärkt, dass mich auch zum Beispiel Communities auf Instagram, Zverev-Fangruppen oder so kontaktiert haben, ein, zwei das Buch gelesen habe und ich da bis jetzt, das muss ich wirklich sagen, sehr, sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen haben, auch von Leuten, die sowieso schon tief drin sind, die sich, glaube ich, als große Fans bezeichnen würden, die das Buch gelesen haben und ihnen wirklich gut, sehr, sehr gut gefallen hat, was mich natürlich sehr freut. Und da ist, glaube ich, sind die Rückmeldungen schon sehr stark, sind wahrscheinlich jetzt rein auf das Buch bezogen, ähnlich wie bei Novak Djokovic. Da war natürlich damals der Sonderfall, dass das genau zu der Zeitpunkt war, als Novak Djokovic da seine Skandal nach oben geploppt ist mit den Nicht-Corona-Impfungen bei den Australian Open, ja. des Ausweisens. Ich glaube, das waren wirklich 3-4 Tage, dass das Buch dann draußen war. Also das war natürlich da natürlich extrem nach oben geploppt.
Man merkt, du hast ein Händchen für Erscheinungen.
Ja, das stimmt, ja. Ich bin nicht gerade so am Überlegen, wie man das Zverev-Buch auch nochmal aktualisieren kann. Das wird sicherlich auch passieren. Momentan neige ich ein wenig dazu, dass UN einfach durchzustreichen optisch am Anfang und dass man es auch noch erkennt, sozusagen, das finde ich so eine ganz witzige Spielerei, dass es nicht ganz verschwindet und man nicht komplett neuen Titel macht, sondern es sozusagen durchstreicht, aber dass man dahinter die Buchstaben noch durchsieht, um es dann dann auch nochmal im Buch nochmal in 2, 3 neuen Kapiteln erklären zu können.
Das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen. Gab es da jetzt sogar irgendwie schon mit dem Verlag Kontakt, weil die sagen, naja, eigentlich müssen wir jetzt irgendwie doch nochmal was nachlegen?
Das war mein Kontakt sogar. Das war mein Vorschlag sozusagen direkt gewesen. Okay. Ich habe am Sonntag natürlich am Abend auch direkt geschrieben. Wenn man jetzt ins Buchgeschäft geht, wird man erstmal sozusagen einen Aufkleber auf dem Buch finden, wo dann draufsteht French Open Champion 2026. Sozusagen, die sind ja da, die liegen ja im Regal und bis jetzt sind die sozusagen, es läuft natürlich sehr gut an, natürlich auch ein bisschen sicherlich der Aktualität geschuldet. Und wenn man da absehen kann, dass die erste Auflage sich so gut verkauft, dass sie irgendwann weg ist, dann würde man natürlich sofort dann mit einer Aktualisierung hinterher gucken, wo dann natürlich dieser ganze French Open Titel der ganze French Open Titel auch in mehreren Kapiteln nochmal von mir nacherzählt wird. Es ist inhaltlich, nimmt sich da gar nicht so viel. Ich weiß nur, ich habe eine Seite zum Schluss, wo ich halt dann seine Titel, ein bisschen eine Statistikseite, da steht natürlich bei Grand Slam Titel 0. Also das nicht mehr. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Da müssten wir jetzt eine 1 draus machen.
Definitiv, ja. Das haben wir alle gesehen. Ja, Daniel, ich danke dir für diesen kleinen und, glaube ich, finde ich doch auch sehr interessanten Einblick, den du uns geliefert hast. Und es beruhigt uns, glaube ich, alle, dass du Sonntagabend nicht irgendwie weinend ins Bett gefallen bist, weil du dachtest, das Buchprojekt ist jetzt eigentlich dann doch kurz nach Erscheinen komplett gestorben. Und ja, auch wenn die Rückmeldungen da sind, dann glaube ich, spricht das ja auch dafür, dass diese Thematik auch weiterhin eine Nachfrage findet. Und ich finde, du hast das gerade auch zu Anfang jetzt dieser Episode ja eigentlich gut begründet, warum man schon in gewisser Weise immer noch sagen kann, ja, so zumindest so ganz vollendet, vielleicht auch aus seinem sportlichen Ehrgeiz heraus, ist er vielleicht dann doch noch nicht.
Genau, ja, das wird spannend sein, weiter zu beobachten und ich freue mich auch wirklich schon drauf, wenn er sich dann wirklich, ob es vielleicht sogar in der Psyche was mit ihm gemacht hat. Das würde mich ja auch freuen, wenn er sagt, dass er jetzt auf einmal auch dass er diesen Schritt gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen befreiter dann in die Matches gegen Sinner und Alcaraz geht.
Ja, wir haben ja am Montag auch schon drüber gesprochen und da habe ich ja auch schon die These aufgestellt, naja, wenn jetzt Sinner und Alcaraz auch noch in Wimbledon fehlen sollten und er jetzt irgendwie ja auch zum ersten Mal mit diesem Gefühl eines Grand-Slam-Sieges und diesem neuen Selbstvertrauen, was er hat, was er vorher nicht kannte, jetzt zum nächsten Grand Slam fährt, obwohl es Rasen ist, man weiß es ja nicht, was dann passiert.
Man weiß es nicht, also, nee, das stimmt, das stimmt. Würde ich gegenwetten zumindest. weil ich auf Rasen einfach sozusagen glaube, dass das liegt ihm einfach wirklich am wenigsten. Wenn es die US Open wären, wäre ich sofort bei dir.
Ja, ich glaube, da werden wir sicherlich dann nochmal anders drauf gucken. Da hast du natürlich recht. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. An euch da draußen natürlich auch gerne die Aufforderung, schreibt uns zu der Thematik Alexander Zverev und dem Unvollendeten. Natürlich auch gerne, wenn ihr mit Daniel in Kontakt treten wollt, eine Mail an uns, kontakt@tennisproleten.de. Wenn ihr ihm Feedback geben wollt zu seinem Buch, wir leiten das natürlich gerne weiter, auch über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Und dann, Daniel, würde ich sagen, widmen wir uns den Rasenklassikern, die jetzt vor uns liegen. Und wir warten mal ab, mit welchem Projekt du dann höchstwahrscheinlich nächstes Mal bei uns vorbeischaust.
Ja, danke, das ein oder andere gibt es vielleicht schon.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.